Das ist so, dieses Gleichnis habe ich so, nachdem man sich intensiv damit beschäftigt, festgestellt, das ist so ein richtiger Hammer. Das geht so richtig ans Eingemachte, wenn man sich in die Hintergründe hinein versetzt, die da verlaufen sind. In diesem Gleichnis oder in diesem Geschehen versagen alle. Die Jünger an erster Linie, und sie waren ja ganz dicht bei Jesus, und Jesus hatte sie mit Vollmachten ausgestattet, bei Sendungen, wo er die Jünger mit Macht ausstattet, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben, und sie losgingen selbstständig und das auch vermochten, versagten völlig, funktionierte auf einmal nicht mehr. Unglaube, Kleinglaube. Alles das führte dazu, auch der Vater, der nun diese Situation herbeigeführt hat, der völlig verzweifelt war, weil der Junge, das Kind, letztendlich ja, abzusehen ist, wann er den nächsten Anfall nicht überlebt, völlig verzweifelt und die Jünger völlig machtlos. Und daraus entsteht ein Tumult, weil das Volk es wusste, die haben besondere Kräfte, Jesus sowieso, aber auch seine Jünger, und alles klappt nicht mehr. Der Spitzenreiter des Unglaubens ist eigentlich der Vater selber. Denn wenn man sich die Fragestellung und die Antwort Jesu ansieht, dann fragt der Vater Jesus, aber mit dem Hintergrund, dass er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das kannst, aber du kannst das ja mal versuchen. So würden wir das heute sagen. Deswegen die Rückfrage Jesu, du fragst, kann ich das? Also bei dem Vater ist es nicht nur Kleinglaube, sondern platter Unglaube. Und alles, diese Szene, ja, führt in der Volksmenge, hier trifft sie eine größere Gruppe und hier entstehen tumultartige Szenen, weil alles das, was sie von dem Gottessohn gewohnt waren, nicht mehr funktioniert. Jetzt kommen Zweifel aus, bei allen eigentlich, und Jesus geht hin und das Erstaunliche ist, er lässt sich den Jungen bringen. Manchmal heilt Jesus auch auf der Distanz. Das heißt, da kommt jemand, da sieht Jesus diesen Glauben und das tote Kind oder die kranke Person in der Ferne wird plötzlich gesund. Das vermag er auch. Aber in dem Fall lässt er das Kind zu sich kommen. Und das nächste Deutliche, was da drin steht, wird nicht beschrieben, dass der Jesus das Kind sah. Nein, als der Geist, der Dämon in dem Kind Jesus sah, das ist der erste Satz, der da steht. Und das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Hinweis, dass Jesus als Gottessohn die Fähigkeiten hat, diese unsichtbaren Kräfte unserer Wirklichkeit, damals wie heute, dass er diese unsichtbaren Kräfte ständig sichtbar vor Augen hatte. Und er selber hatte diese Kräfte, sahen ihn genauso. Der Geist wusste sofort, da ist der, der es viel stärker ist, der wird mich töten. Und der Geist gerät in Panik. Er, der Geist, ist der Einzige in der ganzen Szene, der den Durchblick hat und sieht, das ist der mächtige Gottessohn und der wird mich töten. Das alles in dieser Szene. Das Ergebnis ist, dass Jesus den Jungen heilt, nicht weil der Vater plötzlich zum Glauben gekommen ist, das wird nicht beschrieben. Es kann man annehmen, aber es wird nicht beschrieben. Jesus heilt den Jungen, um der Volksmenge zu zeigen, dass er wirklich der Gottessohn ist und diese Macht hat. Ob der Vater durch diese Situation es ist anzunehmen, es weiß ich nicht. Wird so nicht deutlich beschrieben. Aber genau in dieser Szene spiegelt sich unsere totale Unfähigkeit dem Glauben gegenüber, unsere menschliche Unfähigkeit wider. Jetzt liest man in diesem Zusammenhang, und das ist das Geschehen, nachdem einige Jünger mit Jesus auf dem Berg der Erklärung die Gottesbegegnung schlechthin hatten, mit Mose, mit Elia, mit den Stammvätern Israels, persönlichen Kontakt hatte auf dem Berg der Erscheinung, der Begegnung, und dann kommen die runter, und dann sowas? Es ist schon krass, aber es spielt genau unsere Situation wieder. In den Bibelauslegern wird vieles beschrieben und die Situation, und es gibt, verdichtet sich, es gibt eine ganze Reihe von Bibelbeschreibern, die sagen, ist nach der sehr genauen Beschreibung der Reaktion dieses Dämons und des Jungen, dass es ein mit heute vergleichbar ist, und das gibt es auch heute noch, ein epileptischer Anfall. Und dann habe ich mal recherchiert, wie denn heute die Wissenschaft die Epilepsie bezeichnet oder betitelt. Obwohl springe ich jetzt in Kurzform, über den Wissensstand dieser Krankheit, dieser geistlichen Krankheit, wird so beschrieben in der Kurzform, obwohl das Wissen über die Entstehung von Epilepsien in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat, sind die Zusammenhänge noch immer nicht vollständig geklärt. Zum Auftreten epileptischer Anfälle tragen zum einen eine Übererregbarkeit von Nervenzellen, zum anderen eine abnorme gleichzeitige elektrische Aktivität von größeren Nervenzellverbänden bei. So nimmt man an, dass ein Ungleichgewicht von Erregung und Hemmung in diesen neuronalen Netzen epileptische Anfälle entstehen lässt. Hier merken wir schon die Dramatik in dieser Beschreibung und letztendlich auch die geringen Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, an so etwas dranzukommen. Damals bezeichnete man das als Dämon. Heute ist die Medizin so weit, dass man mit Medikamenten die Auswirkungen ziemlich weit unterdrücken kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass man irgendwas an der Ursache machen kann, weil man die Ursache gar nicht kennt. Wie in vielen Bereichen. Wir sollten uns damit befassen, dass der Mensch ein komplexes Wesen ist aus Körper, Geist und Seele und dass der Körper erkranken kann, dass die Seele erkranken kann und auch der Geist. Da aber das ganz schwer zu definieren ist, die seelische wie die geistige Erkrankung, scheuen wir uns, auch die Wissenschaft da, wir haben da wenig Möglichkeiten von unserer menschlichen Seite, weil das Kräfte sind, die nicht sichtbar sind, die aber real sind und vorhanden sind. Hier bringt es auf den Punkt, der Kern dieser ganzen Geschichte und der Kern unserer Aussage der Jahreslosung ist der Glaube. Gehen wir mal an den Urvater des Glaubens zurück, der in der Bibel so der Urvater des Glaubens schlechthin beschrieben wird, an Abraham. Über Abraham wird gesagt, der Glaube von Abraham wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Diese Beschreibung, diese einzigartige Beschreibung im 1. Mose 15, ist eine Beschreibung, der Glaube Abrahams wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, bedeutet, der Glaube Abrahams brachte ihm das ewige Leben bei der Quelle des Lebens bei Gott. Gerecht sein vor Gott bedeutet, ich kann bei Gott und in Gott und neben Gott gemeinsam mit ihm leben. Dann ist man vor Gott gerecht, an der Quelle des Lebens. Und was Abraham in diese Position versetzt hat, war allein der Glaube. Und sehr interessanterweise, wenn man jetzt in der Bibel mal einen Riesensprung macht und geht mal ins Lutherjahr zurück, was gerade so 500 Jahre hinter uns liegt, dann ist die Kernaussage der Reformation vor 500 Jahren die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Und jetzt klingelt es gewaltig, denn das ist die identische Aussage wie beim Anfang des Glaubens überhaupt. Und das gilt bis heute. Diese Rechtfertigung allein aus Glauben, die die Triebfeder der Reformation war und die diese Reformation die stärkste Bewegung in der christlichen Kirche ausgelöst hat, nach 500 Jahren fast nichts mehr von übrig geblieben ist, dass aber nach wie vor diese Kernaussage bis heute die Kernaussage bleibt. Und sie betrifft jeden von uns einzeln persönlich. Und jetzt haben wir die Verbindungen. Der Urvater des Glaubens, Abraham, über den wird die gleiche Aussage getroffen, die uns gilt, um an diesen Zustand dranzukommen, den Abraham erreicht hat. Schauen wir uns an, was bei Abraham passiert ist. Abraham, um das kurz zu fassen, geht, wir kennen die ganze Geschichte mit, die waren eigentlich beide steinalt, Abraham und Sarah, und die Geschichte mit der Haggai und mit Ismael, das war davor. Wir sagen, er ist steinalt, ist 100 Jahre, er geht mit seinem Sohn Isaak an einen einsamen Ort, baut einen Brandopferaltar auf, schichtet Holz auf, fesselt seinen Sohn und legt seinen Sohn auf diesen Altar. Dann geht er hin und zieht das Messer und will seinen Sohn schlachten. Das ist die Beschreibung, die deutliche Beschreibung in dieser Situation. Als Abraham dieses Messer gezogen hat, hat er in seinem Inneren etwas längst vollzogen. Er hat in seinem Inneren bereits an der Stelle seine eigene Lebenslinie abgeschnitten. Er ist hingegangen und hat seine eigene Zukunft und seine eigene Lebenslinie abgeschnitten und aufgelöst. Denn ohne Sohn, ohne Fortkommen wird es die Sippe Abraham nicht mehr geben. Aber genau an der Stelle, das tut er, nicht um allem ein Ende zu setzen, sondern um in seinem tiefsten Inneren einen Raum zu schaffen, dass Gott selbst eine neue Lebenslinie aufbauen kann. Den Raum, den Gott in unserer tiefsten Tiefe unserer Seele braucht, um diesen Weg zu beschreiten, der wird frei für den Geist Gottes, für Gott selber, um dann mit Abraham eine neue Lebenslinie aufzubauen, eine Lebenslinie, die bis in die Ewigkeit reicht. Das passierte bei dem Opfer von Isaak, den Abraham in seinem Inneren wirklich geopfert hat. Die Tat selber war die erste Tat Gottes, dass er genau dieses Opfer verschont, den Isaak. Und wenn wir diese Beschreibung übertragen auf die Reformation, auf die Aussage, die bis heute Gültigkeit hat, und wir nehmen diese Beschreibung heute hinein in unsere Zeit, also in die Neuzeit, in das Jetzt, dann heißt das, unser Isaak, unser persönlicher Isaak heißt Ego. Dieses Ego ist das Fundament in der tiefsten Tiefe unserer Seele. Dieses Ego bestimmt unsere Lebenslinie. Und von diesem Ego werden wir uns nicht trennen können. Aber das Ziel eines jeden Ego ist der Tod. Diese Erkenntnis und dieses Wissen in der tiefsten Tiefe meiner Seele, in der Quelle meines Lebens, führt dazu, dass ich erkenne, wenn ich dieses Ego halte und pflege, werde ich tot sein und tot bleiben. Jetzt geht der erste Schritt, und der erste Schritt ist der schlimmste und der härteste, selber in unserem Innersten das Messer zu nehmen und anfangen, dieses Ego abzutrennen, sich selbst verleugnen, in der tiefsten Tiefe unserer Seele, das Ego abzuschneiden. Das heißt Selbstaufgabe in der tiefsten Tiefe, weil in der tiefsten Tiefe der Tod sitzt. Dann passiert Folgendes: Wenn ich dann hingehe und das tue, was der Vater tut, den lauten Schrei, und das hat er gemacht, den lauten Schrei an diesen Gottessohn, Herr, hilf meinem Unglauben, dann passiert das Wunder. Es passiert wirklich das Wunder. Dann kommt der Übermächtige, der mächtigste Mann dieser Welt, Jesus Christus, ganz persönlich, mit seiner unbesiegbaren Auferstehungskraft an diese Stelle und reißt dieses Ego, denn er ist noch lange nicht weg, reißt es heraus, dieses steinerne Herz, und der Weg ist frei für eine eigene, neue Lebenslinie. Glaube. Glaube fordert alles von uns. Der Glaube fordert uns heraus. Der Glaube ist Kampf. Der Glaube geht ans Äußerste. Und der Glaube ist schwer. Und der Glaube fordert uns ständig heraus. Aber Wenn wir diesen Kampf nicht aufnehmen, bleibt der Tod in uns. Paulus beschreibt das gerade im Römerbrief. Und der Römerbrief war das Schlüsselerlebnis für Martin Luther, alles das, was die Kirche tat, unter einem völlig neuen Licht zu sehen. Und das müssen wir vielleicht auch. Denn das ist der entscheidende Punkt. Und dann beginnt meine eigene Lebenslinie nicht mehr bei mir selber, sondern meine Lebenslinie heißt Jesus Christus, der mich in diese Lebenslinie mit einbindet und die reicht bis in die Ewigkeit. Wer mich glaubt, seine Kernaussage, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Dann wäre es gar nicht schlecht, wenn wir sofort weg wären. Und zwar da, wo wir hingehören, bei Gott selbst, bei der Quelle des Lebens, mit unserem Leben direkt bei ihm. Dann wären wir aber nicht mehr hier. Und diese Welt, wo wir sind, wird untergehen. Ich vermute bald. Das heißt also, diese Christus, Gott selber, der im Hintergrund der letztendlich Handelnde ist, in seinem Sohn, aber auch er selbst durch seinen Geist, er lässt uns ganz bewusst in dieser finsteren Erde mit unserem menschlichen Natur und den menschlichen Problemen. Genau an dieser Stelle tauchen die Probleme auf. Eine gewisse Zeit lang lässt Gott uns als Licht für seine Botschaft in dieser finsteren Welt und wir müssen jeden Tag dieses fürchterliche Elend ertragen. Aber wir müssen es nicht ertragen, sondern wir können daneben das Licht hinstellen, das die Ewigkeit weist, die in uns steckt, nicht durch uns, sondern durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. Eine der größten Probleme, die wir dann haben auf unserer menschlichen Seite, sind die Gefühle. Die Gefühle gehören zu unserer menschlichen Natur und haben einen starken Einfluss auf uns. Das Problem ist, diese Gefühle gehören zu der menschlichen Seite. Und alles, was in der menschlichen Seite bleibt, wird das Reich Gottes nicht sehen. Wir werden auf der menschlichen Seite diese Gefühle nach wie vor brauchen, weil sie dazugehören, aber sie müssen in die zweite und dritte Reihe. Sie dürfen nicht die lenkende Kraft sein. Dann kommen wir ganz schnell auf einen anderen Weg. Das ist schwer. Die Erfahrung hat mich gelehrt, da die wirklich in die zweite und dritte Reihe zu stellen, da nicht auf die Gefühle, die mich ganz oft in die falsche Richtung gelenkt haben, eher auf das Gespür zu achten. Und das Gespür, was da drin steckt, dieses Gespür braucht ständig Impulse und Signale, immer wieder aufs Neue. Die wichtigsten für mich sind die wichtigsten Impulsgeber für mein Gespür, das seid ihr. Das sind für mich die wichtigsten Signale. Die wichtigsten Signale für mein Gespür sind Schwestern und Brüder. Ist das Wort, ist die Gemeinschaft, ist das Gebet, ist das Abendmahl. Daraus schöpft man Impulse und Signale, die für das Gespür überlebenswichtig sind. Und in dieser Weise muss man am Ball bleiben, wenn man das Leben Jesu Christi in sich weiter pflegen will. Aber so bekommt unser eigenes Leben eine völlig neue Perspektive. Unsere Lebenslinie, die nicht mehr unsere ist, sondern fest gebunden ist an die Lebenslinie Jesu Christi, wird fortbestehen, jetzt und in Ewigkeit. Eine Sichtweise, die man sehr, sehr lange suchen muss, weil alles um uns herum dagegen spricht. Der Widersacher, der hier in der Form eines Dämon auftritt und wir sehen, wie mächtig der ist, ist immer sehr hellwach. Und wir sollten nicht meinen, dass dieser Widersacher, der hier in der Form des Dämonen beschrieben wird, heute anders ist. Er ist nach wie vor sehr aktiv und er ist mächtig. Und wir sehen, wir haben keine Chance. Noch nicht mal die Jünger hatten eine Chance, der Vater schon gar nicht. Aber einer hat eine Chance, der die Quelle dieser Dämonen längst besiegt hat, Christus. Er ist die Schlüsselfigur, er ist das Erste. Er hat alles verändert. Mit seinem Opfertod, das heißt mit seiner Schuld, mit seiner Sühnung aller Schuld vor Gott, hat er den Menschen frei gemacht. Wir brauchen nichts mehr zu opfern. Unser Ego abschneiden, ja. Aber das ist schwer. Und viele, merke ich, viele Menschen, wenn man sie so auf den Punkt bringt, wollen das nicht. Es ist auch schwer, allein das Bewusstsein zu verinnerlichen, dass der Mensch, wenn er diesen Weg nicht geht, und es gibt nur diesen Weg, wenn der Mensch diesen Weg nicht geht, ihm beizubringen, er wird sterben, das müssen wir auch, aber er wird ein zweites Mal sterben für alle Ewigkeit, das müssen wir nicht. Und der Weg daraus heißt Jesus Christus. Und er baut Lichtpunkte in dieser finsteren Welt und das ist Gemeinde Jesu Christi. Was bleibt, ist unsere Forderung an uns selbst und die Unterstützung zu nutzen, die Gemeinde Jesu Christi liefert, die Gemeinde Jesu Christi bringt, um diesen Weg zu beschreiben. Und so bedeutet das für uns, für das Jahr 2020, das nicht leicht werden wird, ich bin ziemlich sicher, ganz dicht dran zu bleiben und immer wieder neu diese eigene Schwäche vor Gott zuzugeben und zu rufen, Herr, Hilfe meinem Unglauben. Amen.